I must not fear, John. Fear is a mind killer.
It's true. That you got that one right, but I don't think I got
I know the whole thing. Fear is a little death that brings total obliteration. I'll face my fear. I'll permit it to pass over me and through me. And when it is gone past, I will turn the inner eye to see its path where the fear is gone. There will be nothing. Only I will remain.
Kompott Nummer 338, 5 von I. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 338. Kompott, den ich am heutigen, anfangs war es sonnig, jetzt ist es allerdings nur noch stürmisch, Freitag, dem 14. September 2011 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 11:37.
Jawohl, reimt sich auch. Und das Intro habe ich aus einem After Dark geklaut. Also einem, das ist der 5x5 Podcast für nach die Podcasts, wie auch immer. Aus aktuellem Anlass habe ich den da, nämlich weil ich am Montag im Krankenhaus aufschlagen darf und mir da unter Umständen dann nämlich wieder eine richtige, voll ausgewachsene OP droht. Was euch hier jetzt allerdings erstmal in die Ohren gleiten darf, ist dann wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech, inklusive einer Keynote und auch einer Space-Meldung. Und was ihr jetzt genau hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder eine besonders breite Terrorecke breit gemacht hat. Und dann auch noch eine Orkanmeldung und drei Atommeldungen und ein bisschen mehr. 12 Grad, sunnige. Jip, cool. Auch jip, greetings. Die 12 Grad, Windchillen wie 12, Comfort Level wie 10. Und der Wind macht irgendwas zwischen 24 und 43 km/h aus Southwest. Und DWD waren schon vor Windböen. Was mir noch einfällt, ja und? Dann windet es halt. Dafür habe ich hier den Puschel auf dem Nuschel oder so. Ja, so. Siehst du, ich habe keine Knöpfe geguckt. Ob ich hier eine habe. Oh ja, habe ich. So, as I was saying, da hätten wir dann mal. Vorbeifahrende Autos. Nein, eine Terrorecke. Die erstmal losging mit dem Salah-Heimshit, weil die Zahl der Salafisten in Nordrhein-Westfalen ist nämlich nach Erkenntnissen des Verfassungsgeheimdienstes größer als erwartet. Von wem? Je intensiver die islamistische Szene. Jawohl. Der eine redet, der andere nicht. Je intensiver die islamistische Szene beobachtet werde, desto mehr Anhänger würden registriert, sagte der Leiter des NRW-Verfassungsgeheimdienstes Freier in Düsseldorf. Ihre Zahl werde sich bis zum Jahresende wohl auf 1000 verdoppeln. Freier betonte mit ihrem einfachen Weltbild... Oh, der redet tatsächlich nicht. Na gut, dann kann aus der App auch raus. Du kommst jetzt aber nicht auf die Idee. Nee, kommst auch nicht. Freier betonte, mit ihrem einfachen Weltbild übten salafistische Prediger auch auf deutsche Jugendliche, die keinen familiären Halt hätten, eine große Faszination aus. Habt Angst, die bösen Islamististen. Hallo, Herr Geheimdienstdödel, Ihnen ist schon aufgefallen, dass vor noch nicht einmal 12 Monaten gerade rausgekommen ist, dass da drei Nazis mehrere Jahre lang unentdeckt mordend durch die Lande gezogen sind. Wie viele Opfer gehen denn auf salafistische Gewalttaten zurück. Gewalttaten, wohlgemerkt. Ja, ich bestehe nicht darauf, dass Sie jetzt Todesopfer auflisten. Wie viele Opfer haben denn so salafistische Salafististen so verursacht? So insgesamt. Wie, können Sie mir keine nennen? Ach, das finde ich jetzt aber wenig. Ja, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Auch am Freitag habe ich mir dann noch die NS-Sprengnichtung reingeklebt. Bei Trollfe gefunden, der Zwickauer Neonazi-Bombenbastler-Sprengstoff ist nämlich unsachgemäß erfasst worden. Die Angaben zur Menge in den Akten sind Pi mal Daumen Spekulationen der Staatsanwaltschaft. Denn das TNT ist 1998 aus Sicherheitsgründen vernichtet worden. Steht jedenfalls damals so in den Akten, auch wenn das LKA Thüringen heute sagt, der Sprengstoff sei erst im Dezember 2000 vernichtet worden. Wenn die das schon nicht widerspruchsfrei feststellen können, vielleicht sollten wir dann einfach pauschal aufhören, den Angaben vor Gericht überhaupt irgendeine Beweislast zu schreiben. Na, schon wieder eine Panne. Übrigens, um den Sprengstoff, der Sprengstoff, um den es da geht, ne, das sind die Geschichten, die Rohrbomben, die bei den Nazis gefunden wurden wo niemand sich irgendwie gedacht hat, hey Leute, die Rohrbomben in der Garage rumliegen haben, da sollten wir vielleicht mal gucken, ob das nicht eventuell den einen oder den anderen oder auch noch einen dritten Straftatbestand erfüllen könnte. Das sind Leute, da sollten wir vielleicht besser mal aufpassen, was die so tun. Na, stattdessen, oh Mensch, ihr habt ja Rohrbomben in der Garage. Du. Und jetzt geh. Bring noch ein paar Döner um. Ah, also, ja, nö, das ist eine Panne, das war ja nie vorhersehbar, verhinderbar war es auch nicht. Konnte ja keiner wissen, dass Leute, die Rohrbomben in der Garage rumliegen haben, eventuell, die auch einsetzen wollen könnten, gar Menschen schädigen, vielleicht gar sogar umbringen. Ja. Also, dann gab es auch die NS-Sprengdichtung nochmal beim MDR. Der Sprengstoff aus der Neonazi-Bombenwerkstatt in Jena ist 1998 unsachgemäß erfasst und offenbar zu früh vernichtet worden. Geht aus Akten hervor, die MDR Thüringen in Kopie vorliegen. Es geht um Sprengstoff, den die späteren Neonazi-Terroristin Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe Ende der 1990er Jahre in einer Garage aufbewahrt hatten. Sie waren damals verdächtigt worden, ein Sprengstoffverbrechen vorbereitet zu haben. Während der Durchsuchung der Garage im Februar 1998 hatten die drei flüchten können. Seither waren sie international gesucht worden. Ja, nicht besonders intensiv, offensichtlich. Ja, aber gut, da gibt's ja auch noch neue Pannen. Die Anzahl Pannen in dem Fall wird inzwischen fast so groß wie die Anzahl Mordopfer. Ja, aber hey. Also, ja, und dann haben sie halt auch die Menge nicht richtig erfasst, sondern haben dann so Pi mal Daumenschätzung irgendwo in den Akten rumliegen. Ja, schön. Am Samstag gab es dann eine Narzisstin. Je tiefer die jetzt in diesem Nazisumpf in Thüringen herumgraben, desto widerlichere Details kommen raus. Nehmt nur die Polizistin da. Die war mit Michel Kiesewetter und ihrem Patenonkel befreundet, auch Polizist, hat privat wie dienstlich Nazis um sich herum, war 2 Jahre lang vom Dienst suspendiert wegen Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen und ihr Mann führt eine Sicherheitsfirma, bei der Nazis arbeiten. Und als 2 von denen ihr berichten, sie seien gestern beim Türkenklatschen verletzt worden und bräuchten deshalb einen Tag frei, da hat sie das für sich behalten und nichts unternommen. Oder anders ausgedrückt, huch, schon wieder ein bedauerlicher Einzelfall. Ja, Nazis, die beim Polizisten, die beim Ku Klux Klan Mitglieder sind und nicht mitbekommen haben wollen, dass das Nazis sind. Ja, Ku Klux Klan, hallo, irgendjemand zu Hause? Ja, bedauerlicher Einzelfall, die dürfen natürlich weiterarbeiten. Ich meine, was muss eigentlich ein Polizist, so ein handelsüblicher, durchschnittlicher Nichtsportler, Polizist machen, um vom Dienst suspendiert zu werden? Seinen Chef jeden Tag mit dem Hitlergruß grüßen? Vor seinem Chef auf dem Schreibtisch einen Türken schlachten? Na, also wie weit muss man da eigentlich gehen? Na? Ja, ich meine, Gesinnungsstraftaten sind Gesinnungsstraftaten. Also ich meine, auf der anderen Seite werden Leute als Terroristen festgenommen, weil sie hätten irgendetwas vorhaben wollen. Ah ja, ist schön. Ja, auf der anderen Seite gibt es da Bullen, die Nazis schützen. Denen passiert gar nichts. Bullen, die selber Nazis sind. Bullen, die bei Nazis mitlaufen. Na? Und dann ist aber nur gerichtlich festgestellt, ist völlig in Ordnung, wenn im Zug Neger kontrolliert werden, weil der Bulle der Meinung ist, der Neger, der gehöre da nicht hin, der müsse mal kontrolliert werden. Und ja, die Wortwahl ist gerade Absicht. Ja? Aber hey, also, wehe, man glaubt an den islamischen Glauben, dann ist man ein Terrorist. Es fängt an, umso komischer zu riechen. Also genau genommen hat es nie aufgehört, komisch zu riechen. Es fällt nur gerade wieder akut auf. Schreibt Trollfe. Ich bin ja irritiert, dass so jemand überhaupt noch im Polizeidienst ist. Wie sehen die Spezialexperten in Thüringen das? Achtung, Fisthöltin. Sicherheitskreise sehen aber keine Verbindung zwischen dem Mord und den Kontakten der Polizistin zu Neonazis. Natürlich nicht. Und die ist übrigens auch derzeit im Streifendienst tätig. Streifendienst, das sind die Polizisten, die rumfahren und Präsenz zeigen, damit die Bürger sich sicher fühlen. Falls sie ihre Angst vor randalierenden Nazi-Horden haben. Der perfekte Arbeitsplatz für so eine. Ja, ne? Und auf der anderen Seite stellt sich dann da unser Herr Bundesinnenvollidiot hin und faselt was von, ja, die schlimme Anschlagsgefahr. Aber gut, da kommen wir auch noch hin. So, das war am Samstag. Dann gab es eine Salaf-Entlassung, weil in Nordrhein-Westfalen hat ein mutmaßlicher Salafist mehrere Monate lang an einer berufsbegleitenden Schule unterrichtet. Das Innenministerium bestätigte einen Bericht, wonach dem Lehrer jetzt fristlos gekündigt wurde. Ihm werden unter anderem Kontakte zum Terrornetzwerk Al-Qaida nachgesagt. Dem Landesverfassungsgeheimdienst ist er seit 2001 bekannt. Er blieb zunächst unentdeckt, da es in dem Bundesland bei der Einstellung von Lehrern keine Regelanfrage mehr beim Verfassungsgeheimdienst gibt. Der 35-Jährige geht gerichtlich gegen die Kündigung vor. Moment. Nur nochmal, damit ich es verstehe. Also es ist völlig in Ordnung, wenn eine Polizistin ständig mit Nazis abhängt und die deckt. Wenn ein Mensch mit Salafisten in Verbindung gebracht wird, Kategorie angeblich. Ja, es klingt jetzt nicht, als hätte man da jetzt irgendwas, was man ihm konkret vorwerfen könnte. Dann darf der aber aus dem Schuldienst rausgeworfen werden, wegen weil geht ja mal gar nicht. Also Nazi-Polizisten sind in Ordnung, Salafisten-Lehrer nicht. Ja, habe ich das soweit richtig verstanden? Weil, also, mir explodieren hier gerade so ein paar Hirnzellen. Die wollen mir mitteilen, das gefällt denen gerade gar nicht, was da abgeht. Ja, mal ganz davon abgesehen, das Ganze klingt für mich irgendwie ganz heftig nach einer Diskriminierung nach Glauben. Gab's da nicht was von Grundgesetz? Ich meine, mir war da so, als hätte es da mal was im Grundgesetz gegeben. Ich meine, okay, da halten wir uns ja immer nur dann dran, wenn, also eigentlich nie. Ja, ne? Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja. Aber hey, dann gab es den Hamfass. Weil Hamburgs oberster Verfassungsgeheimdienstler Manfred Murk räumt einen neuen Anlauf für ein Verbot der rechtsextremen NPD begründete Chancen ein. Das 1200 Seiten starke Material, das eine Arbeitsgruppe der Verfassungsgeheimdienstbehörden von Bund und Ländern gesammelt habe, stütze nach seiner Einschätzung die Forderung nach einem NPD-Verbot, sagte Murk der dpa. Sehr viele Einzelbelege zeigten den rassistischen, neonazistischen und demokratiefeindlichen Charakter der NPD. Ah, und ich hatte für einen Moment gedacht, es ginge um die Polizei. Na, übrigens... Nur nochmal fürs Protokoll. Nein, nicht alle Polizisten sind Nazis. Aber die Polizisten, die sich jetzt von den Nazis auch nicht distanzieren, brauchen sich bei dem nächsten, ja, aber die Islamisten haben sich nicht von den Anschlägen distanziert, auch nicht echauffieren. Na? Wo bleiben eigentlich die Polizeigewerkschaftler? Na, BDK, GDP und gab noch irgendeine. Also wo bleiben die Polizeigewerkschaften? Warum höre ich von denen nichts? Na, wenigstens irgendwie ein Statement, hoch, das finden wir jetzt aber gar nicht gut. Wir finden, die Frau gehört aus dem Dienst entfernt. ASAP.
Nö. Nö. Nein.
Ach, wo denke ich denn hin? Ja? Und solange die sich nicht distanzieren, kommen die in denselben Topf mit rein. Und wenn die das nächste Mal ihre Fresse aufmachen, weil irgendwo Leute in einen Topf reingeworfen werden, ja, ne? Pech. Ihr hättet die Gelegenheit jetzt. Die wäre sehr günstig. Eine abschließende Bewertung stehe aber noch aus. Ne? Also mal davon abgesehen, dass die Verfassungsgeheimdienste ja ihre 1200 Seiten, soweit ich weiß, bis jetzt nicht öffentlich gemacht haben. Kann man also nur Rätsel raten, was da wohl drinne stehen mag. Na, was da wohl mit ziemlicher Sicherheit nicht drinne stehen wird, weil also da hätte man ja dann doch irgendwie zwischendurch mal was von mitbekommen. Ein Kausalzusammenhang zwischen NPD und NSU. So, das wäre der eine Punkt gewesen, wegen dessen nämlich ja das NPD-Verbot eigentlich überhaupt erst wieder auf dem Tablett auftauchte. So, danach sieht es nicht aus, als hätte man da schon irgendwie Beweise für, von daher, ja. Dann am Sonntag gab es eine Trottelschwerde. Die deutsche Polizeigewerkschaft ist verärgert über die harsche Kritik an den Sicherheitsbehörden rund um die NSU-Ermittlungen. Tja, sorry, deutsche Polizeigewerkschaft, ihr habt gerade eure Chance verschissen. Polizisten und Verfassungsgeheimdienstler würden in der Debatte oft als Deppen dargestellt, sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendit, der dpa. Es habe zwar Pannen gegeben, aber der Vorwurf des Pauschalversagens sei völlig ungerecht. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages nimmt die Versäumnisse bei den Ermittlungen gegen die rechtsextremen Terrorzelle NSU seit Januar unter die Lupe. Okay, ihr wart also nicht doof, Herr Wendt, ja? Das nehme ich Ihnen ab. Es gibt allerdings dann dummerweise in der Erklärungsliste nur noch eine andere Erklärung. Ihr habt das ganz bewusst gemacht. Ihr habt bewusst weggesehen. Ihr habt bewusst nicht zur Kenntnis genommen, dass wenn da Morde immer wieder mit der gleichen Waffe passieren und die schlimme Türkenmafia überhaupt nicht auch nur einen Hauch von Beweismittel irgendwo auftaucht, dass die irgendwas damit zu tun haben könnte. Da könnte man ja vielleicht mal irgendwie anfangen, darüber nachzudenken, ob es vielleicht irgendwie Rechte gegeben haben könnte, die da was getan haben könnten. Die Idee ist offensichtlich, oder
Ich formuliere vorsichtig. Wenn jemand auf die Idee gekommen sein sollte, ist der zumindest nicht intensiv genug nachgegangen worden, um die NSU-Pfeifen auszuheben. So, Herr Wendt, Sie waren also nicht so doof. Ja, Mönch, also dann bleibt für mich nur noch die andere Erklärungsmöglichkeit. Sie haben bewusst weggesehen. Was ist Ihnen lieber? Wollen Sie lieber doof sein oder wollen Sie Nazis sein? Na, mal ganz davon abgesehen, dass die Anzahl Beweise für in der Polizei häufen sich Nazis. Ein bisschen viele sind in letzter Zeit. Also für bedauerliche Einzelfälle haben wir da jetzt schon irgendwie einen relativ großen Haufen bedauerlicher Einzelfälle. Ja, ab wie vielen bedauerlichen Einzelfällen hört es dann eigentlich auf, bedauerlicher Einzelfall zu sein, Herr Wendt? Ja, und wann distanzieren Sie sich eigentlich von den Nazis in der Polizei? Ach, gar nicht. Ja dann, Herr Wendt, viel Spaß. Sie haben also gerade zugegeben, ja, die Polizei hat absichtlich die Nazis machen lassen. Schön, schön, großartig. Ja, dann gab es eine BK-Arnung. Das Bundeskriminelle Amt schätzte die Gefahr durch rechtsextremistische Terroristen weiterhin als hoch ein. Angriffe könnten sich nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen Repräsentanten des Staats wie Politiker, Personen des öffentlichen Lebens und Polizeibeamte richten. Nein, gegen Polizeibeamte tendenziell eher nicht, weil das sind ja die Leute, die da mitschwimmen. Die werden auch ihre eigenen Leute nicht umbringen. Ich bin gerade unfair. Ja, und? Das schreibt das Bundeskriminelle Amt knapp ein Jahr nach dem Auffliegen der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund laut Spiegel in einem vertraulichen Papier. Jüdische Institutionen seien ebenfalls gefährdet. Also das BKA macht einfach mal eine große Angstwolke auf, weil denen ist aufgefallen, ja, also jetzt sich hinzustellen und zu sagen, also nur die Islamististen sind schlimm, ist gerade nicht opportun. Man sollte vielleicht auch hinweisen, ja, es gibt da übrigens Nazis und wir haben so überhaupt keine Ahnung, wie viele und wie groß und wie schlimm. Von daher, vor denen Angst haben, könnte gerechtfertigt sein. Schön, dass es euch auch mal auffällt. Wo habt ihr eigentlich, unter welchem Stein habt ihr eigentlich die letzten 10 Monate so ungefähr verbracht? Würde mich mal bei Gelegenheit interessieren. Ja, dann gab es Grüwach-Vorder. Nach der BKA-Warnung vor weiterem rechten Terror fordern die Grünen eine intensivere Beobachtung der Neonazis. Die Sicherheitsorgane müssten diese mit derselben Intensität beobachten wie die islamistischen Terroristen, sagte der Grünen Obmann im Neonazi-Untersuchungsausschuss Wolfgang Wieland der Berliner Zeitung. Das BKA warnte laut Spiegel, bla, fasel, bla, bla, bla. Will mir jedenfalls nicht einleuchten, dass man vor den schlimmen Nazis warnt, aber dann geflissentlich wieder beide Augen zumacht und sagt, oh, es ist ja gar nichts. Da, ein Islamist! Nehmt ihn fest! Er könnte etwas Böses tun wollen! Da, lauter Chemotherapie behandelten Leute, die haben alle keine Haare. Arme Menschen. Ja? Aber ey. So, dann gab es Neues vom Geheimdienst, weil nämlich Türriegel frei. Beim Thüringer Verfassungsschutz hat es lange Zeit keine Dienstvorschriften zur Führung von Informanten gegeben. Hat nämlich der Präsident, von dem keiner weiß, wie er da eigentlich hingekommen ist, Röver, vor dem Neonazi-Untersuchungsausschuss in Erfurt gesagt, dass bis zum Ende seiner Dienstzeit im Jahr 2000 keine Regeln für V-Leute zustande gekommen seien. Gleichzeitig verteidigte er die umstrittene Einstellung von Geisteswissenschaftlern in seiner Amtszeit. Röver erklärte, der damalige Innenminister Dieves habe seinerzeit eine so wörtlich Intelligenzspritze für das Amt gefordert. Habe ich da gerade Metabotschaft rausgelesen, der Innenminister hielt den Verfassungsgeheimdienst in Thüringen für doof? Oder ist das jetzt nur meine freie Interpretation der Aussagen hier? Aber hey. Deshalb seien Historiker, Archäologen und andere Geisteswissenschaftler eingestellt worden. Archäologen leuchtet mir jetzt nicht ein. Historiker, ja, könnte man noch argumentieren, aber warum Archäologen? Also so tief vergraben sollten die Mordopfer eigentlich nicht sein, aber hey. Ja. Also Röver hat im Wesentlichen gesagt, wir hatten gar keine Vorschriften. Ja, Röver, bei dem auch keiner weiß, wie der eigentlich in das Amt gekommen ist, wer den da eigentlich hingebracht hat. Ja, er war besoffen und plötzlich hatte er einen Ernennungsbrief in seiner Tasche. Was? Dann gab es einen Gifttod, einen Gittod, weil in Gitmo, in Guantanamo Bay, ist ein Gefangener tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wie der Miami Herald unter Berufung auf einen US-Militärsprecher weiter berichtete, wird die Todesursache noch untersucht. Name und Herkunft des Mannes wurde nicht bekannt gegeben. Es war der 9. Terrorverdächtige, der in dem Lager gestorben ist. Mutmaßlich Selbstmord, aber es könnte auch sein, dass irgendjemand ihn umgebracht hat. Also in Gitmo gibt es Tote. Ja, Guantanamo Bay, auch bekannt als Konzentrationslager. Na, weil es ist im Kern nichts anderes, als was die Nazis damals hier abgezogen haben. Da werden Leute, ohne dass ihnen irgendwie ein Gerichtsverfahren zuteil geworden ist, eingesperrt. Wegen, sie wären bestimmt Terroristen. Na, raus dürfen sie nicht, weil sie sind ja schlimme Terroristen. Gerichtsverfahren dürfen sie nicht kriegen, weil sie sind ja schlimme Terroristen. Wo kämen wir denn hin, wenn Terroristen ein Gerichtsverfahren bekämen? In einen Rechtsstaat. Das war jetzt zu einfach, oder? Ja, und jetzt gibt es also ein Todesopfer. Am Dienstag habe ich mir das hier reingeklebt. Auch am Dienstag gab es dann MAD los. Weil im NSU-Untersuchungsausschuss haben alle beteiligten Fraktionen schwere Vorwürfe gegen den militärischen Abschirmdienst erhoben. Weil, stellt sich raus, der militärische Abschirmgeheimdienst hat in den 90er Jahren eine Akte über das Mitglied der Zwickauer Terrorzelle Uwe Mundlos angelegt. Weil der ist nämlich zu seinen Zeiten als Wehrdienstleistender bereits als Nazi aufgefallen. Das ist dann auch dem Militärgeheimdienst aufgefallen. Der Militärgeheimdienst hat dann daraufhin ein Interview mit dem Herrn Mundlos geführt und dazu eine Akte angelegt. Und das ist jetzt erst herausgekommen, weil Ströbele mal irgendwie eine Anfrage irgendwo hingestellt hatte und dabei rauskam, huch, da gibt's ja noch eine Akte, beziehungsweise Reste einer Akte. Weil die Akte als solche ist natürlich zeitgerecht vernichtet worden. Wo kämen wir denn noch hin, wenn rauskommt, dass da irgendwie jemand mit Mordtaten beschuldigt wird und da ein Geheimdienst Akten über diesen jemand haben könnte? Nein, 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 die müssen schnell im Schredder verschwinden. Hallo? Irgendjemand zu Hause? Ja, diese Akte hätten die zuständigen Behörden dem Untersuchungsausschuss bislang vorenthalten. Das sei fahrlässig und inakzeptabel. Am Nachmittag soll auch der Präsident des Bundeswehrgeheimdienstes Ulrich Birkenheier dazu befragt werden. Der Präsident des Militärgeheimdienstes ist allerdings relativ neu. Zu dem Zeitpunkt, als die Akten angelegt wurden oder als sie vernichtet wurden, war er nicht im Amt und hat damit als einziger den Vorteil, dass er sagen kann, ja, er wusste wirklich von nichts. Akten? Was für Akten? So, dann gab es die MAD-Fragung. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Fall der rechtsextremen NSU-Terrorzelle will am Nachmittag den Präsidenten des militärischen Abschirmgeheimdienstes Birkenheier anhören. Das Gremium hatte die nicht öffentliche Befragung kurzfristig angesetzt, nachdem bekannt geworden war, dass der MAD bereits in den 90er Jahren eine Akte über den Terroristen Mundlos geführt hat. Naja, und anderes schmackhaftes Detail ist, einer von den zwei NSU-Kerlen ist auch in einer Krimi-Sendung als Phantombild aufgetaucht. Was? Jetzt wird's absurd. Wie kommt dem sein Bild dahin oder sehen die alle so aus? Aber hey, also jedenfalls, dies hätten die zuständigen Behörden dem Ausschuss bislang vorenthalten, sagte der Vorsitzende des Gremiums Edati. Der SPD-Politiker bezeichnete das Vorgehen des MAD als inakzeptabel. Auch die Abgeordneten der anderen Parteien äußerten sich empört. Mundlos hatte 94 und 95 seinen Grundwehrdienst geleistet. Er soll damals als Rechtsextremer aufgefallen und befragt worden sein. Mehrere Zeitungen berichten übereinstimmend, der MAD habe versucht, Mundlos als Informanten anzuwerben. Dieser habe sich jedoch geweigert, mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Na, also genau genommen hätten sie ihn gefragt, ob er denn bei bevorstehenden Anschlägen Meldung machen würde. Da soll er gesagt haben, nein, würde er nicht. Das ist natürlich keine Anwerbung. Wo denke ich denn hin? So, dann hat der militärische Abschirmgeheimdienst nicht versucht, den NSU-Terroristen Uwe Mundlos als bezahlten V-Mann anzuheuern, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin am Rande der Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses. Er konnte nicht sagen, ob der damalige Bundeswehrsoldat Mundlos Mitte der 90er Jahre vom MAD informell um Informationen über Aktivitäten der rechten Szene gebeten wurde. Da sind sich die Berichte allerdings sehr eindeutig. Ja, sie hätten ihn gefragt, ob er denn bei einem bevorstehenden Anschlag Meldung machen würde. Herr Kriegsministeriumssprecher, Vertreter, haben Sie einen anderen Informationsstand? Dann auf den Tisch damit. Die Zeit von Geheimhaltung ist vorbei. Ja, also, wenn ich mir so dieses Dement hier angucke, da gibt es schon wieder eine sehr spezifische Aussage, nämlich der Abschirmdienst habe nicht versucht, den NSU-Terroristen als bezahlten V-Mann anzuheuern. Aha, okay, nicht als bezahlten V-Mann, als was? Als unbezahlten V-Mann? Als Informanten? Oder was, oder wie? Na? Sehr spezifische Dementis machen mich immer aufmerksam. Ich weiß auch nicht, muss irgendwie daran liegen, dass sehr spezifische Dementis doch sehr spezifisch sind. Und man sich dann einfach mal Gedanken darüber machen kann, was sie denn eigentlich gerade alles explizit nicht dementieren. Wenn man sie dann mal aus der Nähe anguckt, stellt man fest, da gibt es aber eine Menge Dinge, die sie nicht dementieren. Hm? Das ist alles noch am Dienstag gewesen. Am Mittwoch gab es dann die SL-Schöffung, weil er nach der jüngsten Aufklärungspanne beim militärischen Abschirmgeheimdienst MAD fordert Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger das Aus für den Geheimdienst. Das gehöre jetzt ganz oben auf die politische Agenda, sagte die stellvertretende FDP-Vorsitzende der DPA. Ihre Partei fordere das schon seit langem. Grüne und Linke gehen noch weiter. Sie fordern auch die Auflösung des Verfassungsgeheimdienstes. Die deutschen Inlandsgeheimdienste hätten sich selbst jede Legitimationsgrundlage entzogen, sagte der Bundesgeschäftsführer der Linken, Matthias Höhn. Und da hat er ja nicht unrecht. Ja, weil, also, okay, ihr wollt jahrelang nicht mitbekommen haben, dass Nazis Morden durch die Lande gezogen sind. So, wofür seid ihr jetzt doch noch gleich nochmal gut? Ihr kriegt nicht mal mit, dass Leute Morden durch die Lande ziehen. Ja, wenn ihr das nicht mitkriegt, wofür seid ihr denn dann da? Um die schlimmen Kommunisten, wenn sie mit Atombomben angeflogen kommen, zu entdecken? Ein bisschen spät. Dann gab es eine Relernung. Die Bundesregierung will aus den jüngsten Pannen bei der Aufklärung der Neonazi-Morde lernen. Wenn bestimmte Abläufe nicht gut gewesen seien, müsse die Regierung daraus Lehren ziehen, sagte Sprecher Steffen Seibert in Berlin. Er wies aber den Vorwurf zurück, die Regierung habe die Existenz eines Geheimdienstpapiers bewusst verschwiegen. Der Militärgeheimdienst MAD hatte schon in den 90er Jahren eine Akte zu bla, Fasel, Fasel, bla. Das Verteidigungsressort erfuhr davon vor einigen Monaten, gab die Informationen aber nicht an den Untersuchungsausschuss weiter. Na, offizielle Begründung war dann so, ja, es wäre ja nicht die Aufgabe des Herrn de Maizière, Akten an den Untersuchungsausschuss weiterzugeben. Hallo? Ein bisschen selber denken ist in der Position auch nicht gefordert, oder was? Als Minister muss man nicht auf die Idee kommen, wenn es da, ne, schon, also die Gerüchte murmeln, was von im März hätte de Maizière die Akte oder über die Akte von Mundlos erfahren. Im März ist dummerweise halbes Jahr, kommt das hin? Nicht ganz ein halbes Jahr, nachdem die Nazis aufgeflogen sind. Die Namen sind seitdem in der Presse immer wieder aufgetaucht. Und der Herr de Maizière will keinen Zusammenhang gesehen haben zwischen Uwe Mundlos und Uwe Mundlos. Ja, Entschuldigung. Entweder der Herr de Maizière hat dann wieder mal bewusst weggesehen oder der Herr de Maizière ist unqualifiziert für das Amt, was er da besetzt. Für einen Unqualifizierten kriegt er aber verdammt viel Geld in jede Körperöffnung geblasen. Na? So manch anderer Minister wäre jetzt schon längst zum Rücktritt gezwungen worden. Na, hallo, Röntgen ist abgesägt worden, weil er in NRW die Wahl verkackt hat. Sowohl Brühlrich als auch de Terrier sitzen da immer noch auf ihren fetten Ärschen rum. Na, leuchtet mir dann auch nicht ein. Also die Liste der Begründung könnte da mal größer sein. Dann gab es auch nochmal explizite Dümmerdere. Die Akte des militärischen Abschirmgeheimdienstes über den Rechtsterroristen Mundlos ist auch dem Verteidigungsministerium bekannt gewesen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, im März sei auch Ressortchef de Maizière von der Existenz der Unterlagen unterrichtet worden. Es sei allerdings nicht Aufgabe des Ministers gewesen, davon den NSU-Untersuchungsausschuss zu unterrichten. Er hat nur seine Befehle befolgt. Herr de Terrier, Ihnen ist schon bekannt, dass ich habe nur meine Befehle befolgt, zumindest bei kleinen Soldaten, in der Vergangenheit als Ausrede nicht mehr durchging. Sowohl Nazi-Soldaten als auch Mauerschützensoldaten sind trotzdem verurteilt worden, obwohl sie doch nur ihren Befehlen gefolgt sind. Mal ganz davon abgesehen, Herr de Terrier, was für Befehlen sind Sie denn eigentlich gefolgt? Und warum zum Fick sind Sie nicht selber durch intensives drüber nachdenken auf die Idee gekommen, dass es eventuell irgendjemanden interessieren könnte, wenn es eine Akte über einen von den Nazis gibt? Übrigens, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt nachzugucken, ob es über die anderen Nazis nicht eventuell auch noch Akten gibt oder Überreste davon. Den Vorwurf, man habe die Akte bewusst verschweigen wollen, wies er zurück. Allerdings sei es bedauerlich, dass die Informationen nicht an den Bundestagsausschuss weitergegeben worden sei. Ja, ihr wisst von der Akte, ihr gebt sie nicht weiter, findet es dann aber hinterher bedauerlich, dass sie nicht weitergegeben wurde? Hallo, das wäre eure Aufgabe gewesen. Hättet ihr einfach mal machen können. Ein bisschen eigenständig denken. Oder ist das zu viel verlangt? Na, gab's dann gestern, auch gestern, Dönichtlader. Weil der Neonazi-Untersuchungsausschuss im Bundestag fordert von der Bundesregierung weitere Aufklärung über die Aktenpanne beim militärischen Abschirmgeheimdienst. Mit Statements der Regierung gebe er sich nicht zufrieden, sagte der Chef des Ausschusses Sebastian Edati der Nachrichtenagentur dpa. Eine Vorladung von Kriegsminister de Maizière ist aber bisher nicht geplant. Warum eigentlich nicht, Herr Edati? Da gibt's einen Minister, der weiß von einer Akte und das mehrere Monate. Bevor der Untersuchungsausschuss davon erfährt, teilt es dem Untersuchungsausschuss nicht mit. Und dann wollen sie nicht wissen, warum? Also ich meine, die ganze Geschichte riecht immer intensiver nach irgendwas sehr Komischem. Und zwar nicht komisch im lustig Sinne. So, dann gab es auch noch eine Brandenpanne, weil der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag beklagt eine weitere Aktenpanne. Erst jetzt habe der Ausschuss erfahren, dass im Lande Berlin bereits 2002 ein Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort der untergetauchten Terrorzelle vorgelegen habe, sagte der Unionsobmann Clemens Binninger am Rande einer Ausschusssitzung in Berlin. Das Land habe diese Informationen aber nicht an den parlamentarischen Aufklärer weitergeleitet. Die Details zu dem Hinweis der Quelle nannte Binninger nicht. Na, 2002 ist übrigens nachdem die angefangen haben, Leute umzubringen. Zu einem Zeitpunkt, wo angeblich niemand gewusst haben will, wo sie sind. Na, die ganze Geschichte riecht schon wieder komisch, aber das ist doch nicht meine Aufgabe, Informationen weiterzugeben. Ja. Na, Herr Deuteria, Ihnen fällt auch gerade vielleicht mal irgendwann auf, dass die Ausrede ein bisschen sehr dünn ist, weil es ist niemandes Aufgabe, irgendwo Informationen weiterzugeben. Es ist auch, also wenn ich jetzt irgendwie hier Leute mit einem Sprengstoffgürtel rumlaufen sehe, die murmeln, ich bringe euch alle um, ist auch nicht meine Aufgabe, irgendjemanden zu informieren. Na? Also, ich habe nur meine Befehle befolgt. Dann gab es in Sachsen-Anhalt dann einen Tritt, nämlich der Chef des Landesamtes für Verfassungsgeheimdienst Limburg tritt wegen der NSU-Affäre zurück, aber um seine Versetzung in den Ruhestand gebeten, teilte das Innenministerium in Magdeburg mit. Ministerpräsident Haseloff habe dem Wunsch Limburgs entsprochen. Innenminister Stahlknecht hatte gestern mitgeteilt, dass die Sicherheitsbehörden des Landes doch eine Kopie der MAD-Akte zur Vernehmung des NSU-Terroristen Mundlos in ihren Archiven gefunden hätten. Die war aber nur falsch abgelegt, weil die Besten der Besten der Besten der Besten der Besten der Besten haben nämlich eine Aktenreihenfolge, eine Aktensortierung, die dafür sorgt, dass sie Akten haben können, von denen sie nicht mal wissen. Und da darf jetzt der Chef seinen Hut nehmen. Vermutlich, so, ne, Pi mal Daumen, Vermutung, weil die Akte eben nicht rechtzeitig im Schredder gelandet ist. Wäre jetzt so meine spontane Erklärung. Na, nicht, weil die nicht weitergegeben haben. Nein, weil sie nicht rechtzeitig im Schredder gelandet ist. Hallo, wo kommen wir denn hin, wenn hier Akten nicht im Schredder landen? Na, also, der darf dann zurücktreten. Dann gab es Heilbronn klar, weil gestern haben sie sich dann nämlich mal mit dem Heilbronn-Mord von Frau Dönerwetter befasst. Auch mehr als 5 Jahre nach dem Polizistenmord von Heilbronn ist das Motiv für die Tat ungeklärt. Bis heute seien die Beweggründe der Täter unbekannt, sagte der Leiter der zuständigen Sonderkommission Axel Mögelin im Neonazi-Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin. Im April 2007 wurde die Polizistin Michele Kiesewetter in Heilbronn mit einem Kopfschuss getötet. Ihr Kollege überlebte den Anschlag schwer verletzt. Der Mord soll auf das Konto der rechtsextremen Terrorzelle NSU gehen. Der Fall fällt aus dem Raster der übrigen Morde des Trios. Na? Wenn sie sich doch mal so intensiv mit den Morden an den Anführungszeichen Dönern Anführungszeichen befassen würden. Das wäre echt mal praktisch gewesen. Na, hätte man ja vielleicht auch irgendwie vor dem 10. Mordopfer mal auf die Idee kommen können, dass da irgendwie Zusammenhänge existieren. Und vielleicht... Voll in ein Spinnnetz reingelaufen. Und vielleicht hätte man dann auch irgendwie mal was tun können, wie zum Beispiel die Täter ausfindig, sie festnehmen, sie daran hindern, andere Leute umzubringen. Aber hey. So, auch gestern gab es dann noch den Friedrich, weil Bundesterrorminister Hans-Peter Friedrich sieht Deutschland nach wie vor vom internationalen Terrorismus bedroht. Die Bedrohungslage sei nach wie vor angespannt, sagte er im Bimbestag. Der islamistische Terror hat uns in den Fokus genommen. Täglich sei mit Angriffen zu rechnen. Im Kampf gegen den Rechtsterrorismus sei die Reform der Sicherheitsarchitektur im Gange. Brüllrich verbreitet mal wieder, ja, die bösen Islamisten, die wollen uns umbringen. Jeden Tag könnte es passieren. Und gegen die Rechten, naja, wir tun da mal halt irgendwas. Klar. Na, FAD. Fear, Uncertainty, Doubt. Ein bisschen sehr offensichtlich, Herr Brüllrich. So, und dann gab es in Berlin auch noch einen Informanten, da habe ich keine schöne DPA- oder D-Radio-Quelle gefunden. Aber gestern Abend kam dann nämlich noch raus, dass die NSU-Ermittlungen ein neues, bekanntes Detail ans Licht gebracht haben. Jahrelang soll Neonazi Thomas S. der Berliner Polizei Hinweise über das NSU-Trio und sein Umfeld geliefert haben. Von 2000 bis 2011 war er Informant des Berliner LKA. Früher einmal soll er ein Techtelmechtel mit Beate Zschäpe gehabt und der Terrorgruppe Sprengstoff geliefert haben. Übrigens, wer islamistischen Terrorgruppen angeblichen Sprengstoff liefert, darf als Mitglied einer terroristischen Vereinigung durchaus mit einigen Jahren Knast rechnen. In diesem Fall ist das nicht der Fall, weil da ein dreiköpfiger Affe. So, dann gab es Odult, weil US-Präsident Obama nämlich die Amerikaner am letzten Freitag angetönt hat, von wegen, sie möge noch Geduld haben. Es wäre doch schwierig und bla und Fasel. Er will halt einfach wiedergewählt werden. So, und nachdem es der Wirtschaft gerade in den USA jetzt nicht rosig geht, was eventuell unter Umständen vielleicht irgendetwas mit der Weltwirtschaftskrise zu tun haben könnte, die von Europa gerade losgetreten wurde. Nach der Bankenkrise treten wir jetzt ja die nächste Weltwirtschaftskrise los, indem wir die gesamte Eurozone in die Depression reinziehen. Ja, weil wir müssen doch alles sparen, koste es, was es wolle. Und hat dann auch Auswirkungen auf USA, wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie weit hier die Auswirkungen nach da rüber zeigen. Aber es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn es da einen Zusammenhang gäbe, der mehr als nur ein Jahr, das passiert halt gleichzeitig wäre. So. Ja, Obama möchte wiedergewählt werden und Herr Romney hat ja da sich irgendwie mit, ja, aber ich habe doch schon mal bei einer Heuschreckenfirma gearbeitet, gebrüstet. Na, schauen wir mal. So, dann gab es Neues von den Organen, nämlich ein AOK-Stopp. Wegen des Organspendeskandals stoppt die AOK ihre Pläne, die rund 24 Millionen Versicherten ab September regelmäßig über die Organspende zu informieren, sagte der Chef des AOK-Bundesverbandes Jürgen Grahlmann der Berliner Zeitung. Der Organspendeskandal habe in der Bevölkerung zu großen Irritationen geführt. Daher brauche man dringend eine Aufklärung der Vorwürfe, mehr Transparenz im Organspendeverfahren und eine strikte Kontrolle. Daran müsse aber noch gearbeitet werden. Na, oder anders ausgedrückt, dadurch, dass jetzt ja rausgekommen ist, dass da Organe nicht zwingend an die dringenden Patienten verteilt wurden, ist das mit der Information der Bürger ein bisschen schwierig. Weil, ist zumindest vorstellbar, dass die Bürger auf die Idee kommen, dass Organspende sich ja dann nur lohnt, wenn man den, also dass da halt Geld über den Tisch fließt und eben nicht die medizinische Notwendigkeit voransteht. Hust. So, dann gab es ein Neues vom Atom. Ein Festsprechen. Das älteste französische Atomkraftwerk Fessenheim soll nämlich so bald wie möglich abgeschaltet werden. Präsident Hollande werde sein Wahlversprechen halten, das Kraftwerk im Elsass zu schließen, sagte Umweltminister Barthou der Zeitung Le Journal du Dimanche. Spätestens 2017 werde die 35 Jahre alte Anlage vom Netz sein. Das ist aber auch noch ein Stückchen hin. Was wollt ihr in der Zeit machen? Das Ding weiter Volllast laufen lassen? Warum? Ist es denn sicher? Könnt ihr das denn beweisen, dass es sicher ist? Versprechen. Habe ich mich am Sonntag reingeklebt. Dann gab es den Japausstieg, den ich mir dann am Mittwoch hier reingeklebt habe, weil die japanische Regierung jetzt nämlich nach einem Zeitungsbericht den Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahr 2030 anstrebe. Nach Informationen der Zeitung Mainichi Shimbun könnte diese Entscheidung bereits am kommenden Wochenende bei einem Kabinettstreffen zur neuen Energiepolitik fallen. Weil, müsst ihr wissen, Japan hatte ja noch nie keine AKWs am Laufen. Die kommen jetzt auf die Idee, so ein Atomausstieg, das könnte vielleicht ganz sinnig sein. Und vor allen Dingen lässt sich der Bevölkerung nach Fukushima schlecht erklären, Atomkraft sei ja sicher. Gerade in Japan, ne, wo vor allen Dingen nach Fukushima mal für eine ganze Weile sämtliche AKWs aus waren. Hätte man ja vielleicht mal irgendwie auf die Idee kommen können, ja, dann wäre es jetzt irgendwie ein verdammt guter Zeitpunkt, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man AKWs ersetzt. Und zwar ASAP. Aber hey. Und dann gab es Cattenom im französischen Atomkraftwerk. Cattenom, nahe der deutschen Grenze, hat es erneut eine Panne gegeben. Hätte sich Block 1 automatisch abgeschaltet, berichtet das saarländische Umweltministerium. Zwar am 11. Dienstag. Kommt das hin? In Saarbrücken. Ursache sei laut dem Betreiber EDF ein elektrischer Fehler in der Stromversorgung gewesen. Der Vorfall wird untersucht. Nach Angaben von EDF habe er keine Auswirkungen auf die Sicherheit und die Umwelt. Es wird nie eine Gefahr. Run. Na, das ist so übliche Geschwurbel. So, dann gab es einen Wahnsinnbericht von Herrn Schaar. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat nämlich einen Bericht verheimlicht, weil veröffentlicht hat er den nicht. Den hat er irgendwie, so ganz öffentlich ist der nicht, aber der ist Hüstel irgendwie in einem braunen Umschlag in Richtung CCC gewandert, der dann wiederum da kein Geheimnis draus gemacht hat. Und stellt sich raus, auch der Herr Schaar hat keinen Einblick in den Quellcode der Digitask Wahnsinn. Digitask selber will ihn nur unter Aufsicht in die Nähe von Quellcode lassen. Dafür dann allerdings gleich wieder 1200 Öcken pro Tag. So, oder anders ausgedrückt, es gibt überhaupt keine Kontrolle, was die Digitask-Wanze eigentlich kann. So, im Kern kann er also auch nur sagen, im Wesentlichen, was der CCC vor einem Jahr gesagt hat. Ja, das ist wenig. Wobei, ein Jahr ist es noch nicht her. Aber ne, was halt der CCC Ende letztes Jahr veröffentlicht hatte zu der Ozapf-Iswanzer. Ja, aber gut, da hat Char jetzt eine ganze Weile gebraucht und hat dann hinterher halt festgestellt, ja, er kommt an den Quellcode nicht ran. Und übrigens, keiner Bundesbehörde liegt der Quellcode vor. So, an Digitask braucht er gar nicht herantreten, weil über die hat er keine Kontrollmacht. Den kann er nicht die Hodenpressen anlegen. Ja, schön. Großartig. Dafür ist es also gut, dass wir die Sicherheitsarchitektur privatisieren, weil dann können da Dinge drin passieren, von denen wir nichts mitbekommen und die auch nicht kontrolliert werden können. Also meins davon abgesehen, dass ich den Herrn Schaar beim besten Willen nicht mehr ernst nehmen kann. Na, weil wer sagt, Vorratsdatenspeicherung für die Abrechnung ist schon großartig, hat dummerweise ein klitzewinziges Problem. Der braucht sie nicht hinstellen und gegen irgendwelche Facebook und Co. tönen. So, dann gab es übrigens 150 Polizeischnüffeleien. Das Bundeskriminelle Amt führte nämlich zwischen 2001 und 2008 in 38 Fällen Homepage-Überwachungen auf der Webseite des Bundeskriminellen Amts auf Anordnung der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft durch. In weiteren 130 Fällen hat das BKA Länderdienststellen bei Homepage-Überwachungen auf Webseiten der ersuchenden Länderdienststellen im Rahmen dortiger Ermittlungsverfahren unterstützt. Eine vollständige, detaillierte Auflistung der einzelnen Homepage-Überwachungen nach Dienststellenzeitpunkt und Dauer ist nicht mehr möglich, da diese Informationen mangels Aufbewahrungserfordernis bereits gelöscht worden sind. Ah ja, schön. Ja. So viel zu der Frage, wie viele Einzelfälle das waren. Also mehr als 150. Dann gab es in Libyen, nachdem irgendwie ein ziemlich dümmliches, islamfeindliches Video bei Duröre aufgeschlagen ist, sind da irgendwie Demonstranten in Ägypten und in Libyen durchgedreht und haben bei der Gelegenheit bei einem Angriff auf das US-Konsulat im ostlibyschen Benghazi einen Mitarbeiter, also inzwischen sind es glaube ich irgendwie drei, die da erwischt worden sind, umgebracht. Darunter der Botschafter. Autsch. Wozu mir ja irgendwie spontan einfiel, Libyen ist doch jetzt befreit. Das sind doch jetzt die Guten, oder? Ja. Also, wie auch immer, dann kommen wir jedenfalls in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt, völlig überraschend, Alison Krow mit dem dritten Titel aus dem Album Leiser Song Plus Six Songs. Der ist 3 Minuten 19 lang, trägt den Namen Midnight und entstammt, wie gesagt, dem Album Leiser Song Plus Six Songs, das ich zusammen mit noch mehr Musik von der Frau bei Jamendo kostenlos und völlig legal gefunden und herniedergeladen habe. So, und das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Gefolgt von einem aus YouTube entführten ZDF-Video, nämlich zum Rechtsterrorismus, das 7 Minuten 53 lang ist. Und ihr dann auf die Ohren bekommt, also die Tonspur von dem Video. Das Video selber könntet ihr euch zwar angucken, aber könnt euch auch das Audio anhören. So, genau. Nachdem das hier alles grün ist, sage ich dann erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, seid ihr dazu gerne eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag von Comport 338 Teil 1 einstellen könntet, den ich dann allerdings erst freigeben muss, bevor er von außen zu sehen ist. Was in der nächsten Woche unter Umständen, wenn es mich denn mal wieder erwischt, dank Krankenhausaufenthalt ein bisschen länger dauern kann. Kommentare sind da nicht meine höchste Priorität. Aber ja, so, und dann könntet ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben, die ihr an compiblog@gmail.com adressieren könntet. Die kriege ich dann auch im Krankenhaus akut mit. Oder ihr könntet einen Tweet @comport adressieren, auch den kriege ich im Krankenhaus sofort mit. Ihr könntet euch auch bei iTunes in Form einer Bewertung oder einer Rezension äußern. Das kriege ich im Krankenhaus gar nicht direkt mit und ich gucke da tendenziell auch überhaupt nicht rein. Aber hey. Oder mich bei Google Plus erwähnen. Das sollte ich tendenziell mitkriegen. So, und wie gesagt, ich weiß halt jetzt nicht, wie es weitergeht. Von daher wünsche ich euch dann jedenfalls viel Spaß mit Midnight von Alison Krow und dem ZDF-Video und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. At midnight, I open up my door and I say, hey, well, why don't you just go and see what happened then? And I don't know exactly what it is I'm trying to prove. All I know is this is just what works for me right now. And then I come back down, maybe in
Haki Gönce hat überlebt. 2 Tage lag der 26-jährige Türke im Koma. Rechte Schläger haben ihn fast zu Tode geprügelt.
Und seit 2 Tagen merke ich die Schmerzen, also von hier oben nach unten, also die ganzen Knochen. Wenn ich mal Luft hole und so, merke ich die Schmerzen. Bestimmt hat dann richtig schön gesprungen auf meinen Körper.
Vor 10 Tagen war das mitten in Zwickau. Vor dem Tanzcafé Eden wird der Türke am späten Abend umzingelt. Zeugen berichten von mindestens 10 Tätern, die gezielt Ausländer jagen.
Sie wurden von den Zeugen als rechtsradikal beschrieben aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, also von der Kleidung und vom Haarschnitt. Und wir wissen, dass rechtsradikale Parolen gerufen wurden und dass die Ausländer eben aufgrund ihrer Herkunft beleidigt wurden.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Lena Nowak spricht von einem besonders brutalen Überfall. Sie kümmert sich um Opfer rechter Gewalt, beklagt ein Klima der Angst, das die Neonazis weiterhin ungehemmt verbreiten können. Ausgerechnet in Zwickau, 10 Monate nach der Aufdeckung des rechten Terrortrios.
Das Problem bleibt natürlich, also neben Zwickauer Zelle hin oder her. Ja. Also daneben gibt es halt eben viele kleine Strukturen, die teilweise gut organisiert sind, teilweise sehr lose organisiert sind, aber die bestehen natürlich noch mehr.
Dem Entsetzen über die NSU-Morde folgten Versprechen der Politiker, Initiativen wie ihre finanziell mehr zu unterstützen. Lena Nowak merkt nichts davon.
Die Projekte, die es wirklich vor Ort gibt, die Vereine, die Gruppen, die einfach viel machen, schon seit Jahren, werden nicht unterstützt. Im Gegenteil, denen wird eigentlich nur Steine in den Weg gelegt. Das, finde ich, ist ein großes Problem.
Und diejenigen, die sich engagieren, sind auch noch regelmäßig der Gewalt von rechts ausgesetzt. Wie der Bundestagsabgeordnete Jörn Wunderlich im sächsischen Limbach-Oberfrohna. Seine Familie ist immer wieder Ziel rechter Attacken.
Hier sind in unserem Haus sind die Scheiben mal eingeschlagen worden von Rechtsradikalen. Das war ein Trupp von 12, 15 Leuten, die unseren Sohn rauslocken wollten, um ihn dann zusammenzuschlagen, mutmaßlich. Die Täter, die die Scheiben zerschlagen haben, sind letzte Woche verurteilt worden.
Doch sicher fühlt sich die Familie trotzdem nicht. Die Rechten erscheinen überall, selbst während des Interviews.
Wir sehen einen unserer bekannten Stadtrechtsradikalen, Freund von den letzte Woche verurteilten Rechtsradikalen. Ja, sie sind im Grunde tagtäglich präsent.
Und schlagen immer wieder zu. Hakenkreuze an Wunderlichs Wahlkreisbüro waren vor kurzem die letzte Botschaft. Geithain, eine sächsische Kleinstadt in der Nähe. Das Innenministerium spricht hier von einer aktiven, straff geführten nationalistischen Szene. Vor 10 Tagen versucht die Stadt ein Zeichen zu setzen mit dem Fest der Vielfalt. Schirmherrin ist die Bürgermeisterin Romy Bauer. Die hat sich lange schwer getan, überhaupt anzuerkennen, dass die Stadt ein Problem mit Rechten hat. Deren Straftaten spielt sie runter, woanders sei es noch viel schlimmer.
Die Zahlen sprechen alle für sich, das ist wohl wahr. Andererseits bitte keine Panik mache. Wenn ich 5 Straftaten in 6 Jahren in den Kontext des ganzen Landes stelle, verschwinden die.
Jetzt kann sie nur hoffen, dass hier keine Rechten auftauchen, die das friedliche Fest stören. Was würde sie tun?
Ich gehe davon aus, dass Rechtsradikale, die hier erscheinen, weggeschickt werden.
Und Sie persönlich, würden Sie die auch wegschicken?
Ich würde sie auch wegschicken.
Dann kommt Manuel Tripp. Er sitzt für die NPD im Stadtrat von Geithain und soll gute Beziehungen zur neonationalsozialistischen Szene in der Region pflegen. Er schlendert mit seiner Freundin über das Fest und keiner weiß, wie er reagieren soll.
Ich würde mal gerne wissen, warum Sie heute hierher gekommen sind. Ist das eine Provokation gewesen?
Nee, die Bürgermeisterin hat mich schon persönlich eingeladen. Deswegen habe ich die Einladung dankend angenommen und habe mir das angeguckt.
Die Bürgermeisterin hat den NPD-Stadtrat also persönlich eingeladen und das zu einem Fest gegen rechts?
Ich habe gesagt, dass jeder, der das Fest nicht stört, herzlich willkommen ist. Und habe die Stadträte dazu eingeladen. Das stimmt.
Aber können Sie nicht einfach sagen, Sie sind eigentlich nicht willkommen, weil wir solche Leute nicht auf diesem Stadtfest haben möchten?
Ja, ganz klare Aussage.
Und warum haben Sie das nicht getan?
Das habe ich in der Stadtratssitzung nicht getan, das stimmt. Das hätte ich dort deutlicher sagen können.
Dabei sind die Zeichen deutlich genug. Solche Aufmärsche wie hier in Bautzen finden inzwischen regelmäßig statt. Es sind Neonationalsozialisten, sagt der sächsische Verfassungsschutz. Und sie kommen meist in der Nacht. In Kolditz zeigten sie sich sogar am helllichten Tag vor dem Schloss. Maskierte Neonazis bei ihrer sogenannten Volkstodkampagne. Sie filmen sich selbst, stellen das Material ins Internet. Peter Lefkowitz musste erfahren, dass die rechte Szene seinen Heimatort fest im Griff hat. Die Aktion vor dem Kolditzer Schloss für ihn ein weiterer Beleg dafür.
Die Botschaft wird ganz klar sein. Wir sind überall, wir sind schnell da, wir sind viele und ihr könnt uns nicht aufhalten.
Auch in Kolditz herrsche heute ein Klima der Angst, erklärt Peter Lefkowitz. Vor 4 Jahren beteiligten sich sein Bruder und er an einem Bündnis gegen rechts, organisierten hier in diesem Saal Konzerte. Direkt daneben der Elektroladen seines Vaters. Der wurde zur Zielscheibe der Rechten. Es flogen Brandsätze, die Söhne wurden bedroht. Dann gab die Familie Lefkowitz auf.
Es wird eben durch Sachbeschädigung, durch Bedrohung, Körperverletzung, wird hier ein Klima aufgebaut, in dem man sich schlicht und einfach nicht mehr leisten kann, den Mund aufzumachen.
Das heißt, die Neonazis haben eigentlich gewonnen?
Eigentlich ja. So leid einem das tut, aber ja. Man hat schon das Gefühl, dass sie hier im gesellschaftlichen Raum fest das Zepter in der Hand haben.
In Kolditz will die Pfarrerin Angela Lau den Kampf nicht aufgeben. Vor 4 Tagen hat sie zum jährlichen Friedensgebet geladen. Zwar singt der bekannte Thomaner Chor aus Leipzig, doch von den Kolditzern hat sich kaum einer hierher getraut. Immerhin ist der sächsische Polizeipräsident gekommen und er kommt zu einem bemerkenswerten Schluss.
Es ist ein gemeinsames Problem, was wir zu lösen haben. Und aus dieser Verantwortung kommt doch niemand heraus. Und diese Atmosphäre, das kann nicht sein. Und wir waren, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter, dass man eine Atmosphäre spürt, die über Kolditz liegt wie, na, was wird denn passieren? Oder wird wieder was passieren heute Abend?
Selbst der oberste Ordnungshüter findet nur mahnende Worte. Mehr kann er offenbar nicht tun.